Ja, guten Tag. Wir haben vorige Woche über die Auseinandersetzung in der griechischen Kultur in der klassischen Zeit mit den irrationalen Zahlen gesprochen. Also so eigentlich ein bisschen ausgedehnt, da könnte man im Prinzip, obwohl wir das nicht extra angeredet haben, von den Pythagoreern bis Euklid. Und ich habe das als ein Beispiel dafür genommen, wie im Binnenbereich einer Wissenschaft das Abweichende, ursprünglich vielleicht sogar Skandalöse, gehandhabt werden kann. Ein Beispiel für eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eben. Aber es kriegt nicht nur einen eigenen Platz im Sinne einer Ruhigstellung in einem extra Kammerl, sondern kann mit voller Anerkennung weiter existieren. Und das Mittel dabei war, wie wir gesehen haben, eine mehr oder weniger stillschweigende Vervielfältigung, also eine mehr oder weniger stillschweigende Aufspaltung eines Grundbegriffs und man könnte auch fast sagen, Vervielfältigung der Gattungen innerhalb ein und derselben Wissenschaft. Abzulesen an der Aufspaltung der Begriffe der Messbarkeit oder der Vergleichbarkeit. Das ist es, solche Sachen sind es, was einer späteren Zeit, insbesondere im 17. Jahrhundert, dem René Descartes, sozusagen als absolut unhaltbar und irrational erscheinen wird. Also sozusagen aufgrund der Entdeckung von so einer Unangemessenheit oder Inkongruenz oder von so etwas Unpassendem, dann sozusagen einfach die Gattungen ad hoc zu vermehren innerhalb einer Wissenschaft. Da hat er gesagt, kann man nicht machen, weil das aus dem Inneren heraus immer die Einheit zu einer Wissenschaft in Frage stellt. Kommt natürlich auch darauf an, wie scharf da sozusagen der Unterschied ist, der dazugekleistert wird oder der da erträglich gemacht wird. Man kann sich fragen, wieso wir dann heute diese Zahlen noch immer irrational nennen. Es ist ja an den Zahlen selbst nichts Irrationales im Sinne des Unvernünftigen dran, eben nicht nur für die Griechen nicht, sondern schon gar nicht für uns. Und man könnte sagen, dass wir, wenn man diese Art von Einwänden, die ich ja seit der ersten Stunde immer wieder lebendig werden lasse, wenn man die weiterdenkt, dass dann letztlich vielleicht auch dem Irrationalen im Sinne des Unvernünftigen und unbegreiflich Unvernünftigen als solchen die Bezeichnung irrational erspart werden sollte. Nämlich dann, wenn es erklärt worden ist, in einer Wissenschaft, in seiner eigenen Wissenschaft sozusagen, wie, sagen wir jetzt mal nur so dahin, der Psychiatrie eventuell. Dann ist es eben nicht mehr unbegreiflich, dann kann man es versachlichen. Und warum soll man es dann noch mit einem Namen versehen, der irgendwie aufgrund seiner Tradition so ein bisschen einen Klang des Herabwürdigenden hat? Also das ist so eine Frage, die ich jetzt auch wieder nur mal wie jede Stunde mindestens einmal aufwerfe. Also die interessantere Pointe dieser Überlegung liegt aber doch, glaube ich, ein bisschen woanders, nämlich darin, dass sie ja die Frage nahelegt, ob es überhaupt so etwas wie einen Zentralfall, ein unerschütterliches Paradigma von Irrationalität gibt. Also ob es überhaupt irgendwas gibt, wo wir auf keinen Fall mehr bereit wären, auf die Bezeichnung irrational, seltsam, unvernünftig oder dergleichen zu verzichten. Wenn wir sagen, das, was das Irrationale par excellence in einer bestimmten Hinsicht ist, und dann sagt man, naja, auch dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, und so, und dann ist es nicht mehr irrational, dann braucht es halt nur irgendwie eine besondere Behandlung oder eine besondere Zugangsweise und ist aber ohne weiteres unterzubringen. Und gibt es demgegenüber so etwas, wo wir nicht bereit wären, nachzugeben? Und ich glaube, dass man da schon die Richtung sieht, in der man eine Antwort geben kann, nämlich, dass man die in diesem Sinn entscheidenden und interessantesten Fälle von Irrationalität wohl dort findet, wo das Irrationale genau dort auftaucht, wo die Rationalität zu Hause ist, sozusagen im Inneren, wo es auftaucht als eine immanente Gefährdung, eine innere Gefährdung von Rationalität. Ein Stein, einer meiner Lieblingswitze, ein Stein denkt nicht. Ein Stein ist auch keinem Argument zugänglich, aber er ist deswegen nicht irrational. Er braucht sich vor diesem Maßstab nicht zu verantworten. Und die sogenannten irrationalen Zahlen sind zwar nicht so ohne weiteres und gleich von selber in demselben Topf mit den rationalen Zahlen unterzubringen, aber es geht. Und wir haben auch ein Wort dafür. Aber bevor dieses Problem endgültig gelöst ist, schon Jahrtausende davor, kann man mit ihnen ja ganz vernünftig umgehen, wenn man verstanden hat, dass sie halt eigene Kriterien der Vergleichbarkeit und Messbarkeit verlangen. Dann sind sie nicht weniger vernünftig als die anderen. Mit unserer eigenen Vernunft aber sehen wir die Dinge ein bisschen anders wahrscheinlich. Da scheinen uns vielleicht gewisse Abweichungen den Namen des Irrationalen wirklich zu verdienen. Zum Beispiel dieses Phänomen, das ja jeder kennt, wenn schon nicht bei sich selbst, eigentlich jeder bei sich selbst, aber manche sagen sich lieber nur bei den anderen, der Entscheidung, die wieder besseres Wissen und wieder alle Vernunft getroffen worden ist. Wenn mitten in der Helligkeit von Vernunft im offenen, verständlichen Verhalten das Gewitter des Wahnsinns ausbricht, das wäre sowas. Irrationalität in diesem Sinn ist dann nicht einfach das, was nicht vernünftig ist, sondern das Ausbrechen des Nichtvernünftigen genau dort, wo die Vernunft zu Hause ist und aus einem Grund, von dem man nie ganz sicher sein kann, ob er nicht dasselbe ist, aus dem auch Vernunft wächst. Also innere Gefährdung, also das Irrationale oder das Abweichende als eine innere Gefährdung von Rationalität selbst. Die Abweichung der Vernunft von sich selbst. Es ist ganz klar, dass wenn man das so ganz allgemein sagt, viel zu viele Variablen da unbeachtet bleiben, dass diese Dinge da je nach Szenario, das man genauer entwirft, verschieden gewichtet werden müssen, je nachdem, was man für eine Vorstellung hat bezüglich des Verhältnisses von, sagen wir jetzt einmal, Seele und Verstand, Mensch, Erkenntnis, Handlung, und so weiter. Aber ein oder zwei Beispiele für solche Konstellationen möchte ich als nächstes erwähnen. Und also für solche Konstellationen. Und beginne jetzt wieder mit der antiken Situation und werde dann, aber nicht heute, sondern erst in der nächsten Stunde, einen Vergleich mit ein oder zwei sehr berühmten Stellen bei Descartes machen und da eben auch ein bisschen auf diese Auseinandersetzung, wie ich angekündigt habe, zwischen Michel Foucault und Jacques Derrida eingehen. Also vor allem bei Derrida ist dieses letzte Motiv, das ich da angesprochen habe, sozusagen eine Abweichung der Vernunft von sich selbst und aus sich selbst heraus, von sich selbst, ja sehr manifest. Also, ich habe gesagt, Unvernünftigkeit, die mitten in der Vernunft auszubrechen scheint und von der wir den Verdacht haben, dass sie aus dem gleichen Grund herauswächst oder herausschießt wie Vernunft selbst. Wenn man das so sagt, diese Redeweise ist vor allem dann einleuchtend oder naheliegend, wenn man im Hintergrund eine Vorstellung von Seele hat, wo diese Seele eine mehr oder weniger durchschaute Ganzheit ist, eine mehr oder weniger durchschaute komplexe Ganzheit ist, in der verschiedene Instanzen sozusagen miteinander interagieren. Vor allem dann ist das plausibel, wenn wir im Hintergrund eine Vorstellung von der Seele haben, wo die Seele was Komplexes ist, wo man verschiedene Funktionen unterscheiden kann, die miteinander interagieren, die sozusagen deren Interaktion das Leben oder die Bewegung, die Dynamik der Seele ausmacht. Dann ist es vernünftig zu sagen, da kann es auch mal passieren, dass da was entspringt, was sozusagen als Abweichung, radikale Abweichung verstanden werden kann. Also bei Plato zum Beispiel gibt es ja diese, gibt es so eine Vorstellung. Bei Plato, das ist sehr wichtig, da gibt es ganz deutlich und an mehreren Stellen expliziert, genau so eine Einteilung der Seelenvermögen. Dreiteilung. Das Epithymetikon, also Mut, Begehrungsvermögen könnte man sagen. Als zweites das Begehren nach Nahrung und Sex, Thymos, Thymoides, und Überlegung, Logistikon, was man so Vernunft nennt, der Sitz der Rationalität. Man könnte das auch auf den Körper abbilden, Brust, Unterleib und Kopf in dieser Reihenfolge, bilden eine, also das Herz haben, Verlangen nach Sex, nach Nahrung und so weiter haben und die Fähigkeit des Überlegens haben. Bilden eine Einheit. Obwohl, da gibt es dann an verschiedenen Stellen, wird das verschieden ausgenutzt und da werden verschiedene Gewichtungen gesetzt, zum Beispiel im Timaios. Ist ein interessanter Fall, dass eben nur dieser Teil, das Logistikon, unsterblich ist. Also nur die Vernunft, der vernünftige Seelenteil unsterblich ist. Im Phaidros hingegen ist es die ganze Seele, die unsterblich ist. Auch bei Sigmund Freud gibt es solche Einteilungen. Andere Prinzipien der Einteilung sind da maßgeblich, die liegen quer zu dem platonischen. Aber unangesehen der Unterschiede, die da gemacht werden, kann jede derartige Auffassung der Seele von so einer Einteilung verschiedener Instanzen her Erklärungen für abweichende Phänomene anbieten. Zum Beispiel, indem sie eben einfach seltene Wege oder Störungen in der Interaktion zwischen diesen Seelenteilen namhaft macht. Das sind dann mehr oder weniger wissenschaftliche Erklärungen. Also das merken Sie sich mal so, als das ist sozusagen ein kleines Vorwort gewesen. Also wenn wir das so annehmen wollen, dass es sowas gibt, so ein Herausbrechen des Unvernünftigen aus unserer Seele selbst, aus dem, wo Rationalität eigentlich zu Hause ist, dass das dann vor allem plausibel ist vor dem Hintergrund von solchen Vorstellungen der Seele, die schon eine entsprechende Komplexität aufweisen. Und dann können wir sagen, da reiben sie gewisse Sachen und verreiben sie und dann fängt es an zu rauchen und dann raucht der ganze Mensch vor Wut oder sowas. Ne? Gerät außer sich, exazerbiert. Und was ich jetzt als erstes sozusagen Ihnen nahelegen will oder skizzieren, ich bin ja kein Experte auf diesem Gebiet, vielleicht, naja, möglich müssten wir mal einen fragen. Was ich Ihnen da mal nahe, ist, dass in der griechischen Antike zur Zeit Homers, also in der lang vorklassischen Zeit, die Vorstellung von so einer einheitlichen Seele, in der mehrere Vermögen miteinander interagieren, nicht vorhanden war. Hat es einfach nicht gegeben, diese Vorstellung. Und unter diesen Umständen, wenn es das nicht gibt, ist natürlich die Wahrnehmung von solchen außergewöhnlichen Phänomenen, die wir als irrationale Ausbrüche oder sowas bezeichnen, muss man mit solchen Phänomenen ganz anders umgehen. Die sind dann nicht so leicht aus dieser Seele heraus, aus dem Funktionieren dieser Seele heraus, die es entweder gar nicht gibt oder die überhaupt nichts Komplexes ist, nicht zu erklären. Das muss auf eine ganz andere Weise erklärt werden. Und das ist sehr interessant, wie diese andere Weise ausschaut. Also beziehe mich da jetzt vorläufig mal ein bisschen auf verschiedene Stellen bei Homer. Das ist eine, so heute wie früher hat man gesagt, die wohlfeile Ausgabe einer Ilias-Übersetzung. Und da gibt es eine Stelle im 19. Buch der Ilias, Vers 86. Also das Buch, na, damit zu sehen, das Buch beginnt hier. Mit dem das erste Buch fängt hier an, das ist der Beginn. Und das Ganze hat 24 solche Bücher, ne? 24 Bücher der Ilias. Und diese Stelle ist hier. Also das sind schon zwei Drittel. Ja? Da geht es schon gegen Ende zu. Da gibt es eine Stelle, das ist sehr wichtig, dass Sie diesen Abstand da wahrnehmen. Also hier gibt es eine Stelle, die ist sehr berühmt, wo Agamemnon sich nach einer gefühlten Ewigkeit, nämlich nach diesem Abstand, den ich Ihnen da gezeigt habe, dafür entschuldigt, dass er dem Achilles das Mädchen weggenommen hat, ganz einfach weggenommen hat, das Achilles für Tapferkeit in der Schlacht als Belohnung bekommen hat. Es hat sich um zwei Mädchen gehandelt, ja. Agamemnon und Achilles haben jeder als Belohnung für Tapferkeit in der Schlacht, auf Wienerisch würde man sagen, oder in der Sprache des Rosenkavalier, ein Madel gekriegt. Chryseis hat die von dem Agamemnon geheißen und Briseis die von Achilles. Das wird beschrieben ganz am Anfang, auf den allerersten Seiten des Buches wird das beschrieben. Lese Ihnen dann noch ein Stückchen vielleicht vor davon. Und dann ist er irgendwann, hat nicht lang gedauert, der Vater von dieser Chryseis aufgetaucht, von der die der Agamemnon gehabt hat. Und das war ein Priester des Apoll. Und er wollte seine Tochter zurück und hat ein großes Angebot gemacht. Von der Sorte, was ein normaler Mensch eigentlich nicht ausschlägt. Und der Agamemnon hat sich da äußerst ungut verhalten und hat ihm gesagt, er soll sie schleichen. Der Kreuzete. Grüße ist. Der Chrysos, oder wie der Kaiser, dieser Vater, hat sich daraufhin bei Apoll beschwert und hat bei ihm Gehör gefunden und der hat mit voller Wucht sozusagen dort reingeschlagen, Seuchen ausbrechen lassen in dem Heerlager der Krieger und Regen im Gatsch sind sie gesessen. Das ganze Unternehmen dieser Belagerung oder Rückeroberung der Helena war gefährdet. Ja? Also der hat sie wirklich für seinen Priester voll eingesetzt, ohne jede Reserve. So lang, bis die das nicht mehr aushalten konnten. Und sozusagen alle miteinander gesagt haben, so geht das nicht weiter, wir müssen den Agamemnon dazu bringen, dass er die zurückgibt. Ne? Und das ist eine Szene, die wird da ganz ausführlich beschrieben, weil wenn wir das nicht machen, dann können wir wieder einfahren, wir haben keine Chance gegen so einen mächtigen Gott. Und da hat er dann auch tatsächlich nachgeben müssen und hat die zurückgegeben. Aber er hat es einfach nicht ausgehalten, dass er da jetzt da steht und hat keine mehr. Und da hat er, obwohl er gewusst hat, und nicht nur wissen konnte, sondern wirklich gewusst hat, dass das eine Katastrophe werden wird, in seinem Zorn und in seiner Rage, weil er da jetzt keine hat, dem Achilles seine weggenommen. Und das ist, wie Sie ja alle wissen, der Gegenstand des ganzen Buches. Der Zorn, den Achilles daraufhin bekommen hat. Und sozusagen seine Weigerung, da jetzt weiter mitzukämpfen. Der Agamemnon hat sich einfach vergessen und hat dem anderen das Mädchen entführt, obwohl ja völlig klar war, dass da nur die allerkatastrophalste, das ist, was ich gesagt, die Entscheidung wieder besseres Wissen bei eigentlich klarer Vernunft aus. Nichts aus Wut heraus, diese völlig irrationale Entscheidung. Also wir lesen jetzt mal diese Stelle vor, wo er sich dann im 19. Buch endlich entschuldigt, wie er das ausdrückt, ja, was er da sagt. Also da haben sie ihn jetzt sozusagen, es ist schon längst alles vorbei, ne? Und dann steht er da auf in der Versammlung von allen, Agamemnon sprach zu ihnen, der Herrscher der Männer, also der absolute Chef von dieser ganzen Unternehmung, von seinem eigenen Sitz aus und nicht in die Mitte sich stellend. Ihr Freunde, Danaer, Helden, Genossen des Ares, steht ein Redner ist's gut, ihn zu hören, jedoch es gebührt sich nicht, ihm ins Wort zu fallen. Also jetzt hört's mal gut zu, das ist selbst Erfahrenem schwierig. Dem Peliden tue ich es kund. Der Pelide, das ist Achilles, ne? Doch ihr anderen Argeier, hört nun zu und merkt jetzt gut auf die Rede ein jeder. Oftmals haben mir schon dieses Wort gesagt, die Achäer, also ihr alle da, und mich gescholten. Also er hat schon viele Vorwürfe sich anhören müssen wegen diesem Verhalten. Und dann sagt er, doch ich bin selber nicht schuldig, sondern Zeus und die Moira, die im Dunkeln schreitende Erinnys, welche im Rat in das Herz mir legten arge Betörung an dem Tag, da ich selbst die Gabe nahm dem Achilles. Also nicht ich selbst bin schuld, sondern das waren solche göttliche, oder wir werden das Wort dann später noch ein bisschen kommentieren, quasi dämonische Mächte oder Agenturen, die ihm das von außen sozusagen in seine Seele hineingelegt haben. Welche mir ins Herz legten arge Betörung an dem Tag, da ich selbst die Gabe nahm dem Achilles, aber was sollte ich tun? Ein Gott führt alles zum Ende. Athe, die würdige Tochter des Zeus, Athe, das ist dieser irrationale Wahn. Das ist das Wort für den irrationalen Wahn. Athe, die würdige Tochter des Zeus, verblendet ja alle, die Verderbliche. Leise Füße sind ihr und den Boden berührt sie nicht. Sie wandelt ja über den Häuptern der Menschen. Und dann kommt der Gott und sagt, da schlagst du jetzt zu der Athe. Und dann hat bei dem Agamemnon zugebissen, ne? Sozusagen. Und er hat diese völlig irrationale und völlig verrückte Entscheidung, die ganze Partie da, diesen unglaublichen Aufwand für weiß ich wie viele Jahre zunichte zu machen, drohte, gefällt. Aber das ist alles geschehen ganz am Anfang, schon Jahre vorher hat sich das alles abgespielt. Also soll das überhaupt was vorher? Was fängt ihr damit an? Wird alles ganz einmal die ersten Zeilen. Ne? Göttin, singe mir nun des Peleus, Sohnes Achilles, unheilbringenden Zorn, dem seinen Gegenzorn sozusagen über diese Handlung, der zur Folge hatte, dass im Heer, dem König zürnend, sind im Heer Seuchen entstanden, starben die Mannen, weil der Atride, das ist Agamemnon, nicht Achtung erwies dem Priester des Gottes, Krüses, denn der kam zu den schnellen Schiffen daher auszulösen, die Tochter mit unermesslichem Bußgeld. Das sind die allerersten Verse. Und nach dieser langen Zeit sagt er dann diese Entschuldigung, nicht ich selbst bin die Ursache dieser Tat. Was konnte ich denn tun? Die Gottheit setzt sich immer durch. Die entscheidenden Worte da lauten, also die haben ihm das eingegeben, diese Embalon, Agrion, Athen, wilden Wahn haben sie mir eingegeben, ne? In mich eingeworfen sozusagen. Also jemand dreht einfach durch, Wahnsinn bemächtigt sich seiner, absolute Irrationalität, aber verursacht wird das nicht aus seiner Seele heraus. Es ist nicht so, dass in seiner Seele etwas vorgeht, zum Beispiel, dass sich das Begehren über einen sonst geschlossenen Kanal sozusagen in den Verstand hinein ergießt oder sowas und dort Unordnung anrichtet, sondern die Ursache liegt außerhalb. Die Ursache ist die Gottheit. Es ist eine Irrationalität in seinem Verhalten. Es ist eine Irrationalität im Verhalten des Agamemnon und darum muss er sich auch entschuldigen. Aber die Ursache wird nach außen verlegt. Dabei ist aber dieser Ausdruck nach außen verlegt, ist ein bisschen irreführend, weil er ja schon fast so danach ging, das wäre da zuerst innen was gewesen, aber es war nie innen was. Es ist ursprünglich außen. Also man muss auch noch sich gegen ein paar mögliche Missverständnisse abgrenzen. Man darf nicht glauben, es handle sich um eine Ausrede dabei, mit der er der Verantwortlichkeit entgehen möchte, so dass er also die Folgen letztlich doch nicht zu tragen hätte und keine Strafe zahlen muss. So ist es überhaupt nicht. Er nimmt die Verantwortung auf sich und zahlt. Ja? Also dieses, dass es von außen ist, heißt nicht, dass er sich damit entschuldigt. Ja?
Ja, aber ohne Reue. Er rechtfertigt, aber er bereut nicht.
Worum es für uns geht, ist, wie es beschrieben wird, was vorgeht. Wir haben ja nichts anderes. Wir können so jemanden jetzt nicht zu einem Interview bitten und sagen, das konnte überhaupt noch niemand. Aber was hast du dir dabei jetzt wirklich gedacht und so? Und liest zum Beispiel bei den Freud und versuchen uns dann in unseren Ausdrücken zu erklären, was da in dir vorgegangen ist. Das geht nicht. Wir können nur diese Beschreibung lesen. Und da muss man akzeptieren, dass da bestimmte Dinge koexistieren, die für uns nicht so ohne weiteres koexistieren können. Oder bestimmte Dinge ganz anders sehen. Also wir würden das ja sofort für eine Art von Entschuldigung handeln. Wir würden ja solche Begriffe wie Reue oder so da ins Spiel bringen. Aber davon ist hier mal nicht die Rede. Er nimmt die Verantwortung auf sich und er zahlt auch, obwohl er sagt, ich war ja nicht schuld. Er beschreibt, es geht jetzt wirklich zunächst mal um die Beschreibung, wie wird das beschrieben, was da vor sich gegangen ist. Ne? Und so, dass es die anderen auch verstanden haben. Da es so ist, dass ich von der wilden Ate verblendet war und Zeus meinen Verstand gelöscht hatte, so bin ich nun willens, Frieden zu machen und ausreichend Kompensation zu leisten, sagt er. Das sagt er ja. Ich bin willens, Kompensation zu leisten, weil es ich gewesen bin, mit dem das passiert ist. Aber es ist nicht aus mir heraus geschehen, sondern es ist von einer äußeren Ursache her bestimmt gewesen. Verstanden? Das ist wichtig, dass man sich das einfach mal klar macht, dass sie das so gesehen haben, auch wenn wir sagen, völlig deppert, wieso? Ne? Er hat da jetzt eh schon die beste Entschuldigung, was braucht er da noch? Ne? Es ist übrigens auch so, dass das Rechtsverständnis, soweit man da überhaupt irgendwas Genaueres sagen kann, in dieser Zeit Motivation und Absicht bei der rechtlichen Beurteilung einer Tat überhaupt nicht ins Spiel kommen ließ. Da hat einfach nur die Tat gezählt. Also materiell und auch im Hinblick auf die Einschätzung der Allgemeinheit hat er gar nichts davon, dass er die Sache so beschreibt. Er gewinnt damit nichts im Nachhinein oder mildert nichts. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass er sich auch nicht moralisch irgendwie besser darstellt dadurch. Oder besser darstellt, als er eigentlich verdient. Das kann man daran sehen, dass schon den ganzen Text hindurch auch die anderen und auch Achill die Sache genau so sehen wie er. Die anderen sehen das auch so. Es gibt eine Stelle, wo Achill sagt, Vater Zeus, mächtig sind die Ate, die du den Menschen eingibst, sonst hätte der Atride das gar nicht getan, dass er mich so zornig gemacht hat und mir mein Mädchen weggenommen hat. Die sehen das genauso, das ist ganz wichtig. Ja? Der lässt sich da nicht was einfallen. Heute, wenn einer kommt und der hat da sozusagen den Computer ruiniert und alle haben festgestellt, der Computer war eigentlich picobello, bevor der Hand daran gelegt hat und jetzt ist er völlig hin. Und dann sagt er, naja, irgendwie hat er... Sie wissen eben, manchmal überkommt dann sowas und so, ich bin eigentlich gar nicht, nein und so, und dann braucht das nicht zahlen. Also um das alles geht es hier überhaupt nicht. Ja? Die anderen sehen das auch so wie er. Er spricht das aus, was alle gesagt haben. Zeus war das, der hat ihm da das eingegeben. Die Ate ist auch nicht, die Ate ihrerseits ist jetzt nicht eine personalisierte Agentur, die quasi selbstständig handelt oder einen Menschen befällt. Sie ist ein Zustand, in den ein Mensch kommt, ein mentaler Zustand, ein Einbruch des Irrationalen, des Wahns in das normale Bewusstsein und die Ursachen, auf die sie bezogen wird oder die dafür verantwortlich sind, ganz allgemein gesagt, von der, und jetzt nehmen wir dieses Wort mal relativ leicht, wir wollen das überhaupt nicht genauer untersuchen, von der dämonischen Art, also eben Götter oder ähnliche Instanzen. Es gibt noch neben der Ate, neben diesem Wahn, gibt es dann noch andere solche psychische Phänomene, also die so als Zustände beschrieben werden können und die induziert werden von so Göttern oder Dämonen. Zum Beispiel Menos, Kraft, Wildheit, das, was dann eben auf Lateinisch der Furor ist, in den der Krieger in der Schlacht kommt, ne? Den die Krieger ja auch brauchen, diesen Furor, der sie mitreißt, und in einer Schlacht ohne den sind sie sofort erledigt, ne? Der heute dort, wo dieser Furor sozusagen gesteuert wird, das ist ja diese grauenhafte Sache, diese ganzen Selbstmordattentäter, die da mit irgendwelchen Lastautos da in die Menschen fahren, die müssen ja auch in sowas sich hineinsteigern, die kriegen da die entsprechenden Billerln, ne, von ihren Chefs verabreicht. Ne, dass sie da nicht zum Nachdenken anfangen mehr, wenn sie mal unterwegs sind auf ihrer Todesfahrt. Ne. Und so muss man sich das vorstellen, sowas machen die Götter da mit den, ja?
Wie wäre das dann mit der Ratio oder dem Logos? Ist da dafür dann auch ein Gott verantwortlich oder die Ursache, oder kommt es dann vom Menschen selbst?
Nein, hier geht es einfach darum, dass wir hier in der Erklärung eines abweichenden Verhaltens, das wir vor allem als einen abweichenden psychischen Zustand erklären, nicht irgendeine Veränderung oder eine Kraft in der Seele selbst verantwortlich gemacht wird, weder die Ratio noch sonst irgendwas, sondern einfach so ein Dämon, ein Gott oder eine gottähnliche Gestalt. Das ist das, worum es hier mal als erstes, worum es hier als erstes geht. Jedes abweichende, irrationale Verhalten, für das man keinen Grund wahrnehmen kann, wenn man einen Grund wahrnehmen kann, ist es was anderes. Also wenn sich jemand betrunken hat und dann läuft der Amok, ist klar, dann braucht man diese Götter. Da hat man sozusagen einen manifesten, natürlichen Grund oder dergleichen. Aber wenn so einer nicht ersichtlich ist, dann wird das auf eine dämonische Ursache bezogen. Solche Vorgänge so eines Induzierens, so eines außergewöhnlichen Zustandes, die können dann in der Dichtung noch einmal überlagert werden von einem System konkret physischer Einflussnahme, also wo die Götter wirklich physisch Einfluss nehmen. Also wenn sie zum Beispiel einen bereits abgeschossenen Pfeil umlenken oder sowas. Oder wenn sie einem Helden klar machen wollen, so, es gibt solche Stellen bei Homer, wenn ein Gott einem Helden, den er protegiert, jetzt mitten im Kampf so irgendwas klar machen will, dann zieht er ihn bei den Haaren. Er sagt, pass auf, das machst du jetzt so. Ne? Dann wird das noch einmal überlagert und dann gibt er ihm so eine bestimmte psychische Disposition, gibt er ihm dann ein. Das ist der wichtige Punkt. Und das dient dann der Veranschaulichung, ne, dieses Ziehen an den Haaren. Aber das, worauf es ankommt, ist die Bindung des irrationalen Verhaltens an eine äußere Agentur. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Dieses Modell oder diese Stellen, diese Szenarien, die verdeutlichen, was es bedeutet, keine einheitliche Seelenvorstellung zu haben. Nämlich, dass dann vieles, was wir aus der Seele heraus oder aus der Dysfunktion des Mentalen uns erklären, wird ihm von außen erklärt. Man kann natürlich auch sagen, das alles kann so verstanden werden, dass es eben das Fehlen einer solchen einheitlichen Seele zur Voraussetzung hat. Es gibt zwar bei Homer das Wort Psyche, aber das heißt eigentlich ganz was anderes als unser Wort oder später, als das Wort Seele dann später bedeutet. Das ist etwas, was, wenn man den Philologen glauben darf, bei Homer selber etwas ist, was eigentlich nur ein Toter hat oder jemand, der gerade im Begriff ist zu sterben. Ein lebender Mensch, ein normal lebender Mensch hat keine Psyche. Ein anderer Ausdruck, der eventuell in Frage käme, wäre der Thymos, also diese Agentur des Fühlens, aber das stimmt auch nicht. Das ist zu unabhängig und kann sogar mehrfach vorhanden sein im Sinn mehrerer innerer Stimmen. Eine andere Voraussetzung, von der her dieses ganze Modell verständlich wird, eine andere wichtige Voraussetzung ist, dass die homerischen Griechen Charakter, Verhalten, moralische Einstellungen prinzipiell unter einem kognitiven Gesichtspunkt gesehen haben. Einen bestimmten Charakterzug zu haben, ist gleichbedeutend damit ein bestimmtes Wissen zu handeln. So und so zu handeln heißt das und das erkennen. Während wir das natürlich nicht so sehen. Wir sehen da immer sozusagen eine Zweiheit zumindest, ne? Zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir wollen. Und in einer Philosophie, in vielen modernen Philosophien ist das überhaupt die Grundvoraussetzung schlechthin, dass da diese Inkongruenz, dass von Natur aus da keine Übereinstimmung besteht zwischen dem, was wir erkennen und dem, was wir tun. Oder was ich zum Beispiel bei Descartes eben diese Verschiebung von Anfang an zwischen dem, dass wir immer schon irgendwas Bestimmtes wollen und auch wollen müssen und immer schon viel zu wenig erkennen von Anfang an, als wir erkennen müssten, damit wir wirklich rational handeln können. Und so ist das da nicht, sondern Verhalten, Charakter, moralische Einstellungen werden unter einer kognitiven Perspektive gesehen. Einen bestimmten Charakterzug zu haben, ist gleichbedeutend mit einem bestimmten Wissen. Und zu handeln heißt dieses und jenes erkennen. Gefühle sind kognitive. Wenn es überhaupt Gefühle, wenn das irgendwelche bestimmte Entitäten sind, sind sie im Homerischen. Das ist jetzt, sind natürlich die Unterschiede dann sehr wichtig zur klassischen Zeit. Gefühle sind kognitive Entitäten. Es wird gesagt von Leuten, die befreundet sind und sich mögen, wie Nestor und Agamemnon zum Beispiel, da wird so ausgedrückt, sie wissen freundliche Dinge umeinander. Ja, sie wissen Freundliches umeinander. Ihr gegenseitiges Wissen ist ein freundliches Wissen, aber es ist ein Wissen. Das heißt, in letzter Konsequenz, dass den Menschen ihr Verhalten kognitiv transparent ist. Und was mir nicht kognitiv transparent ist, was ich von mir selber nicht weiß, das gehört auch nicht zu meinem Verhalten, sondern das ist dann eben in so einer äußeren Agentur, in einer Gottheit oder in einem Dämon repräsentiert. Verstehen Sie das? Ja? Also was mein... Darum kann der Agamemnon das sagen. Ich war es ja nicht. Ich habe es ja... Ne? Der Gott hat mir das eingegeben. Was ich nicht weiß, gehört auch nicht zu meinem Verhalten. Wenn es trotzdem eine Rolle spielt in meinem Verhalten, dann aufgrund des Eingreifens einer anderen Instanz. Das ist ein ganz, ganz anderes Modell als unsere Vorstellungen, wie man Irrationalität handhabt oder sich denkt. Ne? Sie wird nicht verharmlost, sie wird klar als Irrationalität wahrgenommen, sie ist objektiv vorhanden. Es gibt auch in diesen Kontexten eine Verbindung der Ate mit der Täuschung. Das ist ein wichtiger Punkt, der diesen Zusammenhang zwischen dem Kognitiven und dem Emotionalen betrifft. Es gibt eine Verbindung, der Verblendete, der über den so ein Wahn verhängt wird sozusagen, der verfängt sich in einem Täuschungszusammenhang. Aber es ist nicht eine Täuschung der Grund seines Wahns. Es ist nicht so, dass etwas, worüber er sich täuscht, jetzt der Grund ist für seinen Wahn, sondern es wird ihm dieser Wahn eingegeben und mit dem verfängt er sich in Täuschungen. Er kann dann sozusagen die objektiven Umstände nicht mehr richtig einschätzen. Der Grund des Wahns ist objektiv, ist ein Gott oder eine Göttin. Wieso hat er etwas gemacht, was sozusagen er hätte einschätzen können als deletär in seinen Folgen für die ganze kriegerische Unternehmung, für den gesamten Feldzug und so weiter? im Nachhinein wird das so erklärt, dass er, dass es ein Gott war. Der, ja? Noch na ganz laut.
Also wird dann dieser irrationale Akt dann auf einen gewissen Plan von der Gottheit zurückgeführt oder kann es auch sein, dass quasi das klar gesagt wird, das kommt von der Gottheit?
Das ist verschieden. Okay. Das ist verschieden. Da gibt es ja, natürlich gibt es da, das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Völlig klar ist, dass es einige Gottheiten gibt, die sozusagen durch das ganze Buch hindurch oder über weite Strecken sehr planvoll handeln in der Verteilung von solchen Goodies unter die Menschen oder unter die Krieger. Und manchmal glaube ich, ich weiß es nicht, da kenne ich es eben zu wenig gut, manchmal glaube ich, ist es schon so, dass eine Gottheit selber irgendwie sich ärgert und dann zu einer Maßnahme greift. Einfach so, ne? Die Atheist nicht, zunächst mal nicht eine, das ist wichtig, weil darum habe ich immer bei dem Wort dämonisch, da muss man noch ein bisschen was dazu sagen. Die Atheist ist ein Zustand und der wird von einem Gott oder von so einem Quasi-Gott, von so einer mythologischen Sache. Es gibt ja da Mächte, die die mehr können, an denen auch die Olympier scheitern. Also es sind ja da Mächte am Werk in diesem Kosmos von solchen Wesenheiten, gegen die Zeus auch nicht an kann oder so. Ne? Also drum, und dann gibt es welche, die sind viel schwächer und können sie trotzdem in irgendeinem lokalen Bereich durchsetzen und Unheil stiften und so. Darum lasse ich das so ein bisschen vage. Aber eine speziellere Bedeutung des Wortes Dämon oder dämonisch werden wir jetzt dann noch kennenlernen. Ne? Also, anders als bei den irrationalen Zahlen, ist es hier aber sehr interessant, wie eben sich in der Antike von dieser Zeit, 8. 7. Jahrhundert an, sich also da Entwicklungen abzeichnen, die das verändern. Und wo in einem ungefähr nachvollziehbaren Prozess auch, die Seele dann doch zu dem entscheidenden Ort wird, auf dem das Verhältnis von Rationalität und Irrationalität sich austrägt. Also wir haben diesen Anfangszustand, wo das Außen ist, also wo man sagen kann, da gibt es sozusagen eine kognitive Transparenz. Das ist äquivalent. Nicht? Also, was ich mir zurechne, ist das, was ich mir auch wirklich zurechnen kann, was ich durchschaue als zu mir gehörig. Und alles andere, was trotzdem mein Verhalten bestimmt, hat irgendwo anders seine Ursache. Und dann gibt es eine Entwicklung, in der Schritt für Schritt die Seele selbst zu dem Ort wird, an dem dieser Unterschied sich abspielt. Also wo sozusagen, könnte man etwas abkürzend formulieren, diese äußeren Ursachen internalisiert werden, ne? Dann zur Seele gehören. Das geht aber nicht so ruckzuck, sondern ist ein komplexer und langsamer Prozess, der über eine Menge von Veränderungen läuft, deren Wichtigkeit man nicht immer gleich erkennt. Zum Beispiel ein Faktor ist der Umstand, dass in der Zeit zwischen Homer und dem 4. Jahrhundert, also im großen und ganzen archaischen Zeit, die Götter mehr und mehr als Instanzen der Gerechtigkeit angesehen werden. Das würde man zunächst auf den ersten Blick mal gar nicht so für besonders relevant hier halten, aber wenn man näher hinschaut, sieht man, dass das schon eine Bedeutung hat, denn das heißt, dass was die Götter tun, jetzt tendenziell immer abhängig ist oder abläuft vor dem Hintergrund von schon vorhergehenden Handlungen von Menschen. Während vorher bei dem Homer doch weitgehend die Menschen sozusagen ein Spielzeug der Götter sind, ist in dem Maß, wo das Handeln der Götter nicht unter sozusagen als selbstständiges Handeln und Eingreifen und willkürliches Handeln und Eingreifen aus ihren eigenen Interessen heraus oder so gedeutet wird, sondern wo das als Gerechtigkeit gesehen wird, da impliziert das schon, dass es vorher was gibt, was eben da gegeneinander abgewogen wird und als gerecht oder wohlgeordnet oder nicht gerecht und ungeordnet betrachtet wird. Das heißt, das Eingreifen der Götter setzt schon an etwas an, hat zur Voraussetzung etwas, was sich die Menschen untereinander geschaffen haben. das ist eine Entwicklung, die man zum Beispiel sehr stark in der Odyssee sehen kann. Und dadurch wird die Schranke zwischen den Menschen und diesen äußeren quasi dämonischen oder göttlichen Instanzen durchlässiger, nicht? Mit dieser Gerechtigkeitsorientierung. Sehr interessant wird diese Entwicklung durch den Gedanken der Vergeltung, beziehungsweise der Art, wie Vergeltung gedacht wird. Nämlich als etwas, was in nachfolgenden Generationen oder in einem Leben nach dem Tod sich auswirkt. Also vor allem die Sache mit den nachfolgenden Generationen ist sehr, sehr wichtig. Dass Vergeltung als etwas gedacht wird, was sich in nachfolgenden Generationen auswirkt. Das heißt, dass es Menschen gibt, die unter ihnen selbst nicht bewussten Bedingungen stehen in ihrem Handeln und Verhalten, in ihrem Charakter, wo aber diese Abweichung schon in die Persönlichkeit integriert ist. Also Menschen haben in ihren, dadurch, dass an ihnen sozusagen eine Vergeltung für die Tat eines Vorfahren geübt wird, ist in ihren Charakter schon was eingebaut, in ihren Lebenslauf ist da was eingebaut, eine Inkongruenz, nicht? Sozusagen eine Tendenz zum Unglück oder zur Katastrophe von Anfang an. Die ist aber in sie selber jetzt eingebaut. Die wird nicht extra von außen, sozusagen aus einem bestimmten Anlass, von einem Gott oder von einem Dämon verhängt. Sehen Sie da schon den Unterschied? Nicht? Da ist ja was. Das ist zwar jetzt nicht er selber, die Seele, das wird noch immer so als Verhängnis oder so was Abstrakteres gedacht, aber es ist in ihm selber wirksam oder in ihr selber wirksam. Da gibt es dann also dieser ganze Komplex von Ideen zu der Katharsis und dem Miasma, also der Verunreinigung und der Reinigung, dieser Gedanke, Ansteckungen mit sich zu tragen, von denen man sich reinigen muss. Das ist auch so ein Umstand oder so ein Gedanke, der da eine Rolle spielt. So sehen Sie, wie das schon in den Menschen hineinrückt. Und das geht dann in der klassischen Zeit auf moralische Dimensionen über. Und dann kommen schon solche Ideen auf, immer wieder von der Ate als einer Strafe für Hybris. Die Ate ist jetzt dann sozusagen schon was sich der Mensch verdient hat, durch eine vorhergehende, dass er wahnsinnig wird, dann ist er selber schuld durch eine vorhergehende Handlung. Das ist auch was anderes, als wenn einfach nur der Gott sagt, den lassen wir jetzt tanzen oder so. Ja? Verstehen Sie? Ungefähr, das sind so Entwicklungsstufen. Und dann gibt es auch schon so etwas wie persönliche Dämonen. Sowas gibt's schon bei Hesiod. Bei Pindar gibt es irgendwo eine Stelle, Fragment Nummer 116 ist das, glaube ich, wo Zeus ein Hündchen rupft mit einem Sterblichen, mit einem Menschen. Der verhandelt aber nicht mit dem Menschen, sondern mit dessen persönlichem Dämon. Also das ist auch schon so. Das ist auch eine Vorstufe zur komplexen Seele. Eine Vorstufe zu der Vorstellung der komplexen Seele ist, dass ich neben mir was habe, was sozusagen sowas ist wie meine Seele, ne? Und Zeus verhandelt dann mit dem. Was machen wir jetzt? Ne? Jetzt hast du was angestellt, was. Also, die externe Ursache rückt schon in den persönlichen Bereich, rückt schon in einen Bereich, der dem Individuum, der individuellen Person zugeordnet werden kann. Der muss mit meinem Dämon reden, wenn er sich mit mir was ausmachen will und mit ihrem Dämon, wenn er mit ihnen was ausmachen will. Das ist noch nicht die Seele, aber es ist ein Schritt zur Vorstellung so einer Seele. Da kommt jetzt natürlich dazu, dass so ähnlich wie dann in der Frühneuzeit, 15. bis 16. Jahrhundert, auch in der Antike schon. Es gibt nicht nur antike Aufklärungen, sondern es gibt auch antike, so die Gegenbeispiele zur Aufklärung haben auch ihr Gegenstück in der Antike. Ein Zunehmen von so Schuld- und Angstgefühlen. Und das alles arbeitet in der einen oder anderen Weise gegen dieses Prinzip der kognitiven Transparenz von Charakter und Verhalten. Nicht? Wenn ich so einen Dämon neben mir habe, weiß ich nicht genau, was der, ja, das sage ich über mich selber, weiß ich, oder wusste ich immer Bescheid, aber wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich da so einen neben mir habe, oder eben diese Vorstellung von Schuld, oder so einer Schuld, die gar nicht ich selber zu verantworten habe, sondern einer meiner Vorfahren und so. Und das wirkt in mir. Und ich bin mir nicht mehr vollkommen transparent. Ne? Ich selber bin mir nicht mehr vollkommen transparent. Ich muss Verhaltensursachen, die mir nicht transparent sind, jetzt mehr und mehr mir selber zuschreiben. So würde ich es auch ausdrücken. Ne? Und da kommen dann eben solche Begriffe und Vorstellungen immer mehr Bedeutung, die der Psyche, der komplexen Seele nahe kommen. Da gibt es natürlich dann quer zu allem dem, was ich jetzt gesagt habe, gibt es natürlich noch ganz andere Dimensionen in dem, was man nennen könnte, den Diskurs über den Wahn und ganz andere Klassifikationsgesichtspunkte. Also, weiß ich zum Beispiel, diese bekannte platonische Einteilung im Phaedros in die verschiedenen Arten des göttlichen Wahns, Prophezeiung, ritueller Wahn, poetischer Wahn, erotischer Wahn. Das lasse ich jetzt auf sich beruhen. Also das ist nicht eine, das waren nicht Aussagen über das Phänomen Wahn insgesamt, sondern zur Erklärung von einem bestimmten Unterschied, der da besteht zwischen der klassischen Zeit, dem klassischen Bild, das bei Plato entworfen wird mit dieser Dreiteilung der Seele und wo man sagen kann, wenn da was durcheinander geht, nicht funktioniert, wenn sich die Kolben verreiben oder so, dann kann so ein Ausbruch entstehen, zu einer früheren Phase, wo es das eigentlich gar nicht gibt, wo das immer was Äußeres gewesen sein muss, was diesen Zustand induziert hat. Jetzt sage ich noch ein bisschen was zu einem zweiten Phänomen oder Phänomentyp, auch nur sehr kursorisch, was man auch über so außergewöhnliche Zustände unter dem Titel außergewöhnliche Zustände subsumieren kann, Träume. Wie werden bei Homer, um wieder dort anzufangen, wie werden bei Homer Träume beschrieben? Es gibt mehrere Arten von Traumbeschreibungen, also mehrere Typen von Beschreibung von Träumen. Aber das Wichtigste ist, dass im Großen und Ganzen Träume immer als ein objektiver Vorgang, das Träumen wird immer als ein objektiver Vorgang beschrieben. Also, das heißt, das Träumen wird nicht so beschrieben, dass die Beschreibung damit beginnt, dass man sich in das Innenleben von jemandem hineinversetzt, sondern es bleibt immer ein objektiver Vorgang in der Beschreibung. Ja, es geht nur um die Beschreibung. Es wird so beschrieben, es wird eigentlich im Grund immer so beschrieben, der und der schläft und dann kommt ein Gott und stellt sich neben seinen Kopf und sagt zu ihm. Also es ist ein objektiver Vorgang. Ne? Da hat man den, der schläft und da ist der Gott und der redet jetzt zu ihm. Und manchmal redet er auch zurück. Ja? Aber es ist nicht sozusagen genauso auf derselben Ebene, wie gesagt, der liegt da und schläft und dann kommt ein Gott und stellt sich neben ihn, neben seinen Kopf auf die andere Seite, als wo das Nachtkastel steht und sagt zu ihm, ne? So, auf derselben Ebene wie das Nachtkastel steht der Gott da. Also eine sogenannte Traumfigur stellt sich neben oder vor den Kopf des Schlafenden und redet zu ihm. Also zum Beispiel, jetzt habe ich aber da mir die Stelle nicht herausgesucht, oder doch? Ja, da vielleicht eine Stelle, wo Zeus zu Agamemnon spricht. Wo ist es da? Da. Und oft wird diese Traumfigur, also ob das ein Gott ist oder das ist manchmal auch ein Verstorbener, Bekannter oder sowas, der sich da hinstellt, der wird auch oft als der Traum bezeichnet. Diese Traumfigur ist auch oft der Traum. Also da ist dann von Zeus die Rede, so sprach er, und der Traum, nachdem er den Auftrag vernommen, ging in Eile und kam zu den schnellen Schiffen der Achäer. Und er ging zu des Atreus Sohn Agamemnon und traf ihn, wie er im Zelt schlief, ambrosischer Schlummer umfing ihn, und stellte sich über ein Haupt, über sein Haupt, stellte sich neben seinen Kopf und machte sich ähnlich dem Sohn des Neleus, dem Nestor, weil er gewusst hat, dass das ein Freund von dem Agamemnon ist. Also Zeus hat sich dann neben seinen Kopf hingestellt und hat sich, der konnte ja sein Aussehen oder seine Gestalt bekanntlich nach Belieben verwandeln, und zwar auch ohne Rücksicht auf die Unterschiede zwischen natürlichen Arten, wie man im Hinblick auf die vergangenen Vorlesungen sagen kann, und hat zu ihm gesagt, schläfst du, Sohn des Atreus, des kundigen Rosenbezähmers? Und dann fängt er mit ihm zum Reden an und dann gibt er ihm was ein, was Tückisches, also was er legt ihn sozusagen rein. Ne? Nicht die ganze Nacht durchschlafen sollte so ein Kriegsherr, dem die Truppen sind anvertraut. Also du schlafst zu viel, ne? Sei wach. Oder, ne? Aber so ist das. Ne? So wird ein Traum beschrieben. Der sagt, ne? Also sagen wir dem mal was, warten wir, bis er schläft. Dann stellt er sich hin und dann sagt er ihm das. Verstanden? Ganz wichtig ist auch ein bisschen parallel dieser Sache mit dem Wahn. Ne? Ein objektiver, äußerer Agent. Es gibt auch andere Typen von Traumbeschreibungen. Orakelartige Träume, dann Träume, in denen man von einem Gott oder von einem verstorbenen Freund oder Verwandten aufgefordert wird, etwas zu stiften. Es gibt auch Träume, wo der Schlafende in das Reich der Toten versetzt wird oder in so ein Jenseits-Dings, aber das ist immer objektiv. Es gibt einen einzigen, also laut dem Dotz, das ist das Buch, aus dem ich viel von meiner Weisheit habe, ein Klassiker, weiß ich von wann das ist, der Dotz, 20er, 30er Jahre, The Greeks and the Irrational, Klassiker. Ich glaube, es ist auch ins Deutsche übersetzt. Der sagt, es gibt einen einzigen Traum im ganzen homerischen Werk, der wirklich symbolisch zu verstehen ist, also der danach verlangt, symbolisch gedeutet zu werden im modernen Sinn. Das ist der Traum der Penelope im 19. Buch der Odyssee. Das kann ich Ihnen der Kuriosität halber vorlesen. Also das ist sozusagen für unsere Ohren oder für unser Gefühl modern. Also der ist schon zurück, ne? Der Odysseus, und hat sich noch nicht geoutet. Und die reden da jetzt miteinander, sie und die Penelope und der Odysseus. Und sie sagt zu ihm, höre nun den Traum und sage mir seine Bedeutung. Ist ja ganz interessant, dass das so anfängt. 20 Gänse habe ich in meinem Haus, die fressen Weizen mit Wasser gemischt. Und ich freue mich, wenn ich sie ansehe. Aber es kam ein großer und krumm geschnabelter Adler von dem Gebirg und brach den Gänsen die Hälse. Getötet lagen sie alle im Haus, und er flog in die heilige Luft auf. Und ich begann zu weinen und schluchzte im Traume. Da kamen ringsumher mich zu trösten, der Stadt schönlockige Frauen, aber ich jammerte laut, dass der Adler die Gänse getötet. Plötzlich flog er zurück und saß auf dem Sims des Rauchfangs, wandte sich tröstend zu mir und sprach mit menschlicher Stimme, Tochter des fernberühmten Ikarios fröhlichen Muts, nicht ein Traum ist dieses, ein Göttergericht, das dir Heil bringt. Jene Gänse, und jetzt kommt in der Geschichte selber die Deutung, jene Gänse sind Freier und ich war eben ein Adler, aber jetzt so bin ich dein Gatte wiedergekommen. dass ich den Freiern allen ein schreckliches Ende bereite. Also sprach der Adler, der süße Schlummer verließ mich, eilend sah ich im Haus nach meinen Gänsen und alle fraßen aus ihrem Trog den Weizen, so wie gewöhnlich. Ihr antwortete drauf, die sitzen sie ja jetzt wirklich gegenüber, die zwei, ihr antwortete drauf, der erfindungsreiche Odysseus, Fürstin, es wäre vergebens, nach einer anderen Deutung deines Traumes zu forschen. Dir sagte er selber, Odysseus, wie er ihn denkt zu erfüllen. Verderben drohet den Freiern allzumal und keiner entrinnt dem Todesverhängnis. Also das ist eine Stelle, die wir als absolut modern empfinden, aber das ist die einzige Stelle, in der in diesem Sinn nach dem Tod im homerischen Werk sowas überhaupt vorkommt. So, wo der Traum als etwas behandelt wird, was ganz in der Hand der Menschen liegt und in der Hand sozusagen der gegenseitigen Manipulation auch natürlich. Ne? Weil sein Verhalten ist ja jetzt extrem manipulativ. Ne? Der hätte es jetzt schon tausendmal zu erkennen geben können. Und das ist sozusagen der Höhepunkt, sozusagen dieses Verharrens in der Täuschung. Im Zusammenhang mit Orakelträumen steht dann auch die Praxis der Inkubation, also der absichtlichen Beeinflussung des Trauminhalts. Ne? Also da sehen Sie auch in dieser Mannigfaltigkeit von Möglichkeiten, wie die Träume beschrieben werden können und wie mit den Träumen umgegangen wird, da können Sie dann auch so eine ähnliche, quasi logisch, so eine Art von Entwicklung sehen, wie wir das bei dem Wahn gesehen haben. Es kommt immer mehr in die Hand sozusagen der Subjekte. Sie können jetzt selber den Inhalt Ihrer Träume beeinflussen, indem Sie sich zum Beispiel irgendwo zum Schlafen hinlegen, wo eine Gottheit eine besondere Wirkkraft entfaltet oder in den Tempel oder vor den Tempel oder in ein Loch unter dem Tempel oder weiß ich was alles oder in eine Hängematte über dem Tempel drüber. So im 4., 5. Jahrhundert beginnt sich da, im 5., 4. Jahrhundert beginnt sich da auch ein externer Einfluss geltend zu machen, nämlich die Rezeption aus weiter östlichen geografischen Gegenden von schamanistischen Techniken. Und da gibt es dann auch also vermehrt die Aufmerksamkeit auf Heilungsträume. Dann gibt es auch eine Auseinandersetzung mit der Halluzination als solcher, mit den Möglichkeiten, absichtlich Halluzinationen zu induzieren. Das machen dann alle schon Menschen. Das sind dann schon Techniken. Das ist ein wichtiger Punkt. Und mehr wird, also ab dem 5. Jahrhundert gibt es immer weniger Berichte in der Literatur über solche göttliche Träume und mehr wird der Traum gesehen jetzt als eine Eigenleistung der träumenden Person. Ne? Der Traum wird jetzt sozusagen mehr und mehr, also da ist es dann Schluss mit dem, Zeus sagte, stellen wir uns neben seinen Kopf und sagen wir ihm das und das, sondern das ist dann der Mensch, das Subjekt selber, das den Traum produziert. Und das passt natürlich auch zu, woraus, aus welchen Ressourcen produziert der Mensch den Traum? Ne? Aus seiner Seele heraus, und diese seine Seele hat jetzt Anteile, die ihm nicht im wachen Zustand völlig durchsichtig und transparent sind. Eine Bewegung zur Integration äußerer Agenturen in das Innere, die die Seele zu etwas Komplexen macht, in dem alles reibungslos funktionieren kann, aber nicht immer muss. Und vor allem, wo es, wie dann die Traumbücher zeigen, einen absoluten, einen nicht eliminierbaren Deutungsbedarf gibt. Der ist natürlich trivial bei so einem Traum wie da Jahrhunderte vorher von der Penelope. Symbolische Repräsentation physiologischer Sachverhalte, zum Beispiel bei Hippokrates oder so. Da werden wir nicht darüber reden, aber das wissen Sie ja, da hat er in seinem Spätwerk Michel Foucault diese Sache mit der Deutung der Träume und diesen Traumbüchern eine große Aufmerksamkeit gewidmet. Also faktisch ist es so, um das jetzt ein bisschen zum Schluss noch zusammenzufassen, dass wirklich erst in der klassischen Zeit, also in der Zeit Xenophons, Platos, die Vorstellung aufkommt von so einer verborgenen Kraft innerhalb der menschlichen Seele. Dass es innerhalb der menschlichen Seele eine verborgene Kraft gibt, die im wachen Zustand nicht transparent ist. Also jetzt habe ich da diese Stelle aus dem Pindar, Fragment 116. Das andere war eine, das konnte ich nicht zuordnen. Aber also in dem Fragment 116, der Körper des Menschen folgt dem Ruf des mächtigen Todes. Der Körper des Menschen folgt dem Ruf des mächtigen Todes. Doch bleibt von seiner Lebenszeit ein Traumbild lebendig, das allein von den Göttern stammt. Es schläft, solange seine Glieder tätig sind, doch während der Körper schläft, kündet es oft in Träumen der Götter Entscheidungen über kommende Freude oder Schmerz. Das ist schon so, das ist so in einer Periode dazwischen. Und da kann man schon sehen, das ist dieses Bild, das ist im Menschen selber und kündet im Menschen selber von Entscheidungen der Götter. Aber es ist nicht so, dass da der Gott kommt und dann dem Menschen sagt, du pass auf, ich habe entschieden, du machst morgen diese Prüfung zu der Vorlesung sowieso. Ja? Xenophon, Zeitgenosse Platos ungefähr, im Schlaf zeigt die Seele am deutlichsten und klarsten ihre göttliche Natur, denn da ist sie frei. Und noch freier ist sie nur im Tod. Also das Bemerkenswerte ist da nicht so sehr die Anspielung auf eine Lehre vom Überleben nach dem Tod, das gibt es schon länger. Das Entscheidende ist die Entgegensetzung der Seele gegen den Körper. Die frühesten vereinheitlichten Konzepte der Seele haben die Seele nicht unbedingt radikal vom Körper unterschieden. Also die Seele als Lebensprinzip, das ist gar nicht ein Aspekt, wo der andere Aspekt das Soma ist, das Körperliche. Erst bei Plato ist die Seele wirklich ein geistiges Prinzip oder zumindest an manchen Stellen. Es gibt erst bei Plato Stellen, wo die Seele als ein wirklich geistiges Prinzip verstanden wird. Und bei Aristoteles ist das überhaupt auch nicht so klar, dass die Seele sozusagen so etwas rein Geistiges wäre, sondern die hat auch noch diese Lebensprinzip, diesen Lebensprinzip-Status. Die Inspiration des Körpers, die Idee, dass die Seele im Körper gefangen ist, ist etwas, was in dieser Zeit sozusagen relativ neu aufkommt. Also eben auch mit diesem Schamanismus. Da gibt es so Zusammenhänge zwischen diesen platonischen Seelentheorien und dem Einfluss schamanistischer Kulturen. Zuerst ist das eine Seele, deren Unvollkommenheiten und Unzulänglichkeiten alle davon herrühren, dass sie in einem Körper gefangen ist. Und später, besonders deutlich in der Politeia, ist es ein Verhältnis zwischen zwei Teilen der Seele selbst. Also zuerst ist vieles, was mit der Seele passiert, darauf zurückzuführen, dass sie im Körper gefangen ist. Und dann wird vieles von genau diesen Phänomenen einer Unterschiedenheit von Agenturen innerhalb der Seele selbst zugeschrieben. Da habe ich mir eine Stelle herausgesucht, kurz. Hoffentlich ist das die richtige. Genau, ja. Viertes Buch. Diese Erzählung nun, sprach ich, deutet darauf, dass der Eifer bisweilen gegen die Begierde streitet, als ein anderes gegen ein anderes. Die Orgie, der Eifer gegen den Thymos. Ja, dass der Eifer gegen das Wollen, gegen das Begehren streitet, wie ein anderes gegen ein anderes, aber innerhalb der Seele. Ja? Das ist jetzt die theoretische Fassung einer Einstellung, die jetzt wirklich schon völlig jenseits dieser Vorstellungen ist, mit denen wir bei Homer begonnen haben. Die Abweichung kommt jetzt wirklich aus differenziellen Vorgängen in der Seele selbst. Und zu dieser Theorie gehört dann natürlich auch eine eigene Praxis dazu, die ja, wie Sie wissen, bei Plato vor allem auch politisch gedeutet wird. Die von Plato, diese Praxis des Umgehens mit diesem Widerstreit in den Seelenteilen ist ein politisches Problem seines Erachtens, wird nicht nur in der Politär, sondern auch in den Nomoi, in den Gesetzen beschrieben. Mittels Regelungen auf politischer Ebene geht es darum, solche Abweichungen zu minimieren. Obwohl Plato ja gewisse restaurative Tendenzen markiert in dieser Zeit der antiken Aufklärung, ist es so, dass die Zeit nach ihm, also von der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts bis Ende des 3. Jahrhunderts, doch eine Zeit des Rationalismus gewesen ist. Stoiker, Epikureer, Skeptiker, alle gehen davon aus, dass ein Leben ohne emotionale Störungen erstrebenswert ist und vor allem, dass man mit geeigneter Hingabe an die Gesetzmäßigkeiten des Himmels und des Verstandes das auch erreichen kann. Also, dass der Mensch selber sich sozusagen so in die Hand bekommen kann, dass er ein Leben ohne übermäßige emotionale Störungen führt. Erscheinungen des Wahnhaften sind jetzt dann Manifestationen hauptsächlich von Unaufgeklärtheit, von Laxheit, von Undiszipliniertheit. Also da gibt es dann erstmals, das ist jetzt eine Konsequenz im Nachhinein aus diesem Übergang, da gibt es dann erstmals bei Autoren wie Epikur tatsächlich so etwas wie eine Abhebung, soziologisch, eine Abhebung einer rationalistischen Elite vom abergläubischen Volk. Nur die Abergläubischen, die nicht aufgeklärt sind, die sind dann Opfer sozusagen unkontrollierter, leidenschaftlicher Vorgänge, Ausbrüche und so weiter. Aber wer eine ordentliche Erziehung genossen hat und brav alles gelernt hat, was ihm da beigebracht worden ist, wie man seine Träume deutet, wie man gesund bleibt und so weiter, wie man sparsam mit dem Sex umgeht und alle diese Sachen, das der ist davon verschont. Die Heimstatt des Irrationalen wird jetzt dann, sozusagen, das war zuerst, war die Heimstatt des Irrationalen waren die Götter, die da sozusagen diese Arte eingegeben haben. Das ist das Ganze total verdreht und das Irrationale ist jetzt einfach im unaufgeklärten, abergläubischen Volk zu Hause. Das ist doch eine sehr, sehr scharfe Entwicklung. Ab dem 2. Jahrhundert, allerdings ab dem 2. vorchristlichen Jahrhundert fangen wieder irrationalistische Strömungen in der Philosophie, im Denken an Einfluss zu gewinnen. Da gibt es dann ein erneutes, stärkeres Interesse an der Astrologie und so weiter, das bei Plato ja eigentlich noch ironisiert worden ist. Im 2. Jahrhundert beginnt sich das durchzusetzen und da sind dann auch in ideengeschichtlich sozusagen für Manifester so am Rande des philosophischen Denkens magische Theorien, ein neues Interesse an Pythagoras und da beginnen auch rückwirkend solche Deutungen des Plato als Pythagoreer und dergleichen. Damit mache ich für heute Schluss und nächstes Mal fange ich an, über diese vom Inhalt her ähnliche Situation, diese Auseinandersetzung über den Zusammenhang oder den möglichen Gegensatz in der Behandlung von Traum und Wahnsinn bei Descartes in den Meditationen zu sprechen. Danke für heute.